Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen im neuen Jahr. Schön, dass Sie wieder da sind. Wir haben heute Herrn Rölli zu Gast mit Hegels Anthropologie.
Ja, vielen Dank, Petra Gehring, dass ich die Gelegenheit habe, hier über Hegels Anthropologie zu sprechen. Mein Habilitationsprojekt hier am Institut befasst sich mit der Geschichte der philosophischen Anthropologie, und die hegelische Anthropologie stellt eben eine wichtige Spielart, eine der wenigen großen philosophischen Anthropologien des 19. Jahrhunderts dar. Von daher ist es natürlich schon plausibel, wenn ich gewissermaßen hier zum Zusammenhang Anthropologie spreche, und ich werde versuchen, Ihnen die Grundlinien der hegelischen Anthropologie zu vermitteln, gleichzeitig aber auch ein gewisses Panorama, sagen wir mal, der Anthropologiegeschichte des 19. Jahrhunderts vor Ihnen zu entfalten. Ich werde, also wie gesagt, am Anfang etwas großflächiger sprechen, deswegen auch frei reden. Und je nach Zeit, ich habe das jetzt nicht genau abgemessen, wie viel Zeit ich habe, detaillierter bestimmte Stücke der hegelischen Anthropologie untersuchen und dann auch auf einen bestimmten Text zurückgreifen, den ich hier bereit liegen habe. Zu einem ersten Punkt. Ich weiß, dass Sie in der letzten Vorlesungsstunde sich mit hegelischer Naturphilosophie beschäftigt haben. Und Naturphilosophie ist ein etwas problematischer Begriff, den man zunächst einmal in erster Annäherung in sehr zweideutiger Weise verstehen kann. Man könnte unter Naturphilosophie ganz generell erstmal verstehen, dass sich die Philosophie eben mit Natur befasst und in dem Sinne so etwas sei wie Philosophie der Wissenschaft. In diesem strengeren Sinne im Grunde, also wenn man nämlich Philosophie als Wissenschaftstheorie begreift, in diesem strengeren Sinne ist Naturphilosophie im 19. Jahrhundert in der Regel nicht gemeint, zumindest nicht in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, sondern dann rekurriert man auf einen bestimmten Bereich der Philosophie, also eine idealistische Spielart von Philosophie der Natur, die unter diesem Stichwort Naturphilosophie ins Spiel kommt und gerne bei Philosophiehistorikern in einen strategischen Gegensatz zur Naturwissenschaft selber gestellt wird, sodass also auf der einen Seite hier die Naturphilosophie steht und auf der anderen Seite die Naturwissenschaft. Und dieser strategische Gegensatz, der erklärt sich daraus, dass die Naturwissenschaftler gerne sagen, dass die Naturphilosophen im Grunde eine illegitime Überschreitung ihres Gegenstandsgebiets vornehmen. Das heißt also, die Naturphilosophen haben im Grunde keine genaue Kenntnis der naturwissenschaftlichen Probleme, Fragestellungen, Erkenntnisse, so meinen bestimmte Naturwissenschaftler zumindest. Und das bedeutet eben, dass man sich polemisch von der Naturphilosophie abgrenzt und damit häufig dann im 19. Jahrhundert auch von der Philosophie überhaupt. Dieser Zusammenhang kann in vielen verschiedenen Weisen dargestellt werden. Ich will hier nur daran erinnern, dass man gerne sagt, philosophiehistorisch, dass mit Hegels Tod gewissermaßen die Naturphilosophie ihre große Zeit hinter sich hat. Das wäre also so um 1830. Und nach Hegels Tod rückt gewissermaßen die Naturwissenschaft in den Mittelpunkt sämtlicher wissenschaftlichen Bestrebungen. Auch das wäre natürlich ein vereinfachtes Bild. Und geriert sich als Weltanschauung. Also Sie werden konfrontiert plötzlich in den 1840er Jahren, in den 1850er Jahren mit einer Weltanschauungslehre, die man zum Beispiel unter dem Stichwort Populärmaterialismus betitelt. In diesem Zusammenhang tauchen also positivistische und materialistische Strömungen auf. Dieser Zusammenhang lässt sich wiederum in Verbindung bringen mit einem ganz anderen, nämlich mit dem, Philosophie als Erkenntnistheorie zu begreifen. Das ist nun eine Möglichkeit für, sagen wir mal, naturwissenschaftlich orientierte Wissenschaftler ganz allgemein gesprochen, sich doch wieder auf die Philosophie zu beziehen. Und in diesem Kontext steht dann der Ruf zurück zu Kant. Also hier etabliert sich also eine Philosophie, die sich in wissenschaftstheoretischer oder erkenntnistheoretischer Hinsicht den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und Entwicklungen gewachsen zeigt. Oder wo man zumindest glaubt, auch von naturwissenschaftlicher Seite glaubt, dass die Philosophie eine wichtige Aufgabe zu erfüllen hat, nämlich als Erkenntnistheorie, als Wissenschaftstheorie im Anschluss an Kant. Und in dem Zusammenhang ist nicht verwunderlich, dass auch der Begriff Erkenntnistheorie einer ist, der sich eben anfangs des 19. Jahrhunderts entwickelt und dann zunehmend etabliert und die sozusagen nachhegelische, nachidealistische, große Spielart der Philosophie, zumindest im schulphilosophischen Raum im 19. Jahrhundert, dann nach 1830 wird. Ich werde Ihnen mal als ein Exempel dieses Zusammenhangs aus einer Rede von Helmholtz, die er 1862 in Heidelberg gehalten hat, unter dem Titel »Über das Verhältnis der Naturwissenschaften zur Gesamtheit der Wissenschaften« eine Probe vorlesen. Dort bezieht er sich auf Hegel, sodass Sie auch sehen können, dass Hegel gewissermaßen neben Schelling der exponierteste Vertreter dieser Naturphilosophie ist. Und das Ganze, das sage ich schon mal vorweg, ist für die Anthropologie deshalb wichtig, weil die Anthropologie gewissermaßen ein naturphilosophisches Fundament hat bei Hegel, aber auch im Kontext der romantischen Anthropologien, die auf Schelling zurückgehen. Darauf komme ich aber noch genauer zu sprechen. Bei Helmholtz heißt es also, angesichts der rasanten Entwicklung der Naturwissenschaften, von denen er also ganz selbstverständlich sprechen kann natürlich um diese Zeit, er schreibt, wer soll noch das Ganze übersehen, wer die Fäden des Zusammenhangs in der Hand behalten und sich zurechtfinden? Ich habe umso mehr Veranlassung, die Frage nach dem Zusammenhang der verschiedenen Wissenschaften hier zu erörtern, als ich selbst dem Kreis der Naturwissenschaften angehöre und man diese in neuerer Zeit gerade am meisten beschuldigt hat, einen isolierten Weg einzuschlagen, also nicht mehr dieses Ganze in den Blick nehmen zu können und den übrigen Wissenschaften, die durch gemeinsame philologische und historische Studien untereinander verbunden sind, fremd geworden zu sein. Also, er konstatiert, dass er als Naturwissenschaftler sich eigentlich aus dieser Frage nach dem Gesamtzusammenhang der Wissenschaft, dass er sich schon herausgetrieben wird automatisch. Und das begründet er nun damit, dass die Naturphilosophie gewissermaßen diesen Blick auf das Ganze, unmöglich gemacht hat. Also, weil gewissermaßen nicht nachvollziehbar war, insbesondere für die Naturwissenschaftler, wie diese Gesamtheit aus naturphilosophischer Sicht konstruiert wurde. Ein solcher Gegensatz ist in der Tat eine Zeit lang fühlbar gewesen, schreibt er, und scheint mir namentlich unter dem Einfluss der Hegelschen Philosophie sich entwickelt zu haben oder durch diese Philosophie mindestens klarer als vorher an das Licht gezogen worden zu sein. Denn am Ende des vorigen Jahrhunderts unter dem Einfluss der kantischen Lehre war eine solche Trennung noch nicht ausgesprochen. Diese Philosophie stand vielmehr mit den Naturwissenschaften auf genau gleichem Boden, wie am besten Kants eigene naturwissenschaftliche Arbeiten zeigen. Kants kritische Philosophie ging nur darauf aus, die Quellen und die Berechtigung unseres Wissens zu prüfen und den einzelnen übrigen Wissenschaften gegenüber den Maßstab für ihre geistige Arbeit aufzustellen. Also hier haben Sie den Ruf zurück zu Kant, Philosophie als Erkenntnistheorie ist erlaubt, während Hegel und Schelling als Naturphilosophen dafür stehen, dass eben man sich quasi polemisch absetzen musste von der Philosophie. Man musste sich von ihr polemisch absetzen. Und gerade deswegen hat man dann fälschlicherweise nach Helmholtz auf die Philosophie als Ganze verzichtet, also auch nicht mehr sozusagen einen Blick dafür gehabt, dass man Philosophie als Erkenntnistheorie betreiben könnte. Das wird noch einmal deutlich in einem letzten Zitat, das direkt auf Hegels Naturphilosophie zielt. Wenn aber die Natur das Resultat der Denkprozesse eines schöpferischen Geistes abspiegelte, wie Helmholtz mit Blick auf Hegel schreibt, so mussten sich die verhältnismäßig einfacheren Formen und Vorgänge, nämlich in den Naturwissenschaften, in ihr umso leichter dem System einordnen lassen. Aber hier gerade scheiterten die Anstrengungen der Identitätsphilosophie, wir dürfen wohl sagen, vollständig. Hegels Naturphilosophie erschien den Naturforschern wenigstens absolut sinnlos. Von den vielen ausgezeichneten Naturforschern jener Zeit fand sich nicht ein einziger, der sich mit den hegelschen Ideen hätte befreunden können. Und daraus leitet er eben die Entstehung der Two Cultures im deutschsprachigen Raum ab. Auf der einen Seite die Naturwissenschaften, auf der anderen Seite die Geisteswissenschaften. Die Naturforscher wurden von den Philosophen der Borniertheit geziehen, diese von jenen der Sinnlosigkeit. Das ist für mich ein wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, die Anthropologie in einen philosophiehistorischen Kontext zu stellen, weil, das hatte ich eben gesagt, die Anthropologie auf naturphilosophischen Fundamenten aufruht, auf der einen Seite, und zum anderen, weil die Anthropologie generell denjenigen Gegenstandsbereich der Philosophie bezeichnet, der mit vielen, sagen wir mal, neuen humanwissenschaftlichen Entwicklungen im 19. Jahrhundert zu tun hat. Also, Sie werden das wissen, es gibt natürlich viele Wissenschaften, die sich im 19. Jahrhundert überhaupt erst konstituieren und die gerade in diesen menschenwissenschaftlichen Kontext gehören. Und diese Gemengenlage, die sehr unübersichtlich ist, die muss natürlich auch von der Philosophie, insbesondere dann, wenn sie einen solchen Systemanspruch hat wie die hegelsche, irgendwie bearbeitet werden. Und das geschieht dann häufig unter dem Label Anthropologie. Noch eine Bemerkung zu diesem Punkt, ein letzter. Man hat häufig in philosophiehistorischen Arbeiten die Zusammenhänge etwas vereinfacht, so wie ich es eben auch gerade dargestellt habe, indem man auf die einen Seite Hegel gestellt hat, Hegel als Vertreter der Naturphilosophie und auf die andere Seite Kant als Vertreter der Erkenntnistheorie oder als Vorläufer einer Erkenntnistheorie. Das ist insofern etwas problematisch, als es im deutschsprachigen Raum Entwicklungen gibt, die an Kant anknüpfen, die aber nicht dem im engeren Sinne neukantianischen erkenntnistheoretischen Zusammenhang zuzurechnen sind. In diesem Kontext, das wird natürlich plausibel, wenn man sagt, wenn man auch wieder eine etwas vereinfachte Schilderung heranzieht, wonach es eine Entwicklung innerhalb der Philosophie gibt von Kant zu Fichte, zu Schelling, zu Hegel, dann wäre gewissermaßen Kant und Fichte auf die eine Seite gestellt und Schelling und Hegel auf die andere, weil die beiden den transzendentalphilosophischen Ansatz überschreiten im Sinne eines spekulativen Idealismus und Naturphilosophie betreiben. Also Naturphilosophie wäre die Eigenart nur von Schelling und Hegel, Transzendentalphilosophie die Eigenart von Kant und Fichte. Es gibt aber gewissermaßen noch eine Sonderung, die, denke ich, auch sehr wichtig ist, um das 19. Jahrhundert zu verstehen, und die liegt zwischen einer Transzendentalphilosophie, die nicht fundamentalphilosophisch auftritt, und einer, die fundamentalphilosophisch auftritt, das wäre die fichtische, im Unterschied zur kantischen. Und diese Spannung wurde sehr früh ausgetragen in Jena im Zusammenhang der Kant-Rezeption. Auf der einen Seite Reinhold als Vertreter der Fundamentalphilosophen, der sehr stark Fichte inspiriert hat, wo eben dieses oberste Prinzip des Selbstbewusstseins, das für Kant natürlich auch sehr wichtig ist, zu einem Fundamentalsatz überhöht wird. Und die andere Richtung, die stärker schon in die wissenschaftstheoretische Richtung geht, das ist Karl Christian Erhard Schmid. Und diese Position, die ist relativ unbekannt, aber dort knüpft sich auch eine ganze Traditionslinie an, die in eine positivistische, materialistische Richtung geht. Und die allerdings im Unterschied zum beispielsweise französischen Positivismus sich sehr stark an der Psychologie orientiert. Also das ist natürlich mit Bezug auf Helmholtz interessant, dass man sicherlich auch in der Psychologiegeschichte sagen würde, eine exakte Wissenschaft der Psychologie bildet sich auf physiologischem Fundament. Das ist dann eben eine Wissenschaft qua Naturwissenschaft. Es gibt aber Psychologien, die sich sozusagen noch unabhängig von dieser Reduktion auf Physiologie als Wissenschaft begreifen möchte, im Kontext dieser Fries-Schule bei Benecke, Herbert und anderen. Also das ist auch eine ziemlich wichtige Entwicklung. Ich komme nun zum Begriff der philosophischen Anthropologie. Etwas allgemeiner. Es gibt einen sehr berühmten Aufsatz von Odo Marquardt, der an verschiedenen Stellen abgedruckt ist, zum Begriff der philosophischen Anthropologie. Odo Marquardt hat dort die These aufgestellt, dass die philosophische Anthropologie im Wesentlichen auf Naturphilosophie beruht, das hatte ich ja auch schon gesagt, dass aber die neuere philosophische Anthropologie genau diesen Zusammenhang nicht mehr im Blick hat. Was soll die These besagen? Wie ist die Situation heute? Wenn man heute im philosophischen Kontext von Anthropologie spricht, dann wird man wohl zunächst eine Bewegung des 20. Jahrhunderts meinen, die von den 20er Jahren bis in die 50er Jahren ihre große Zeit hatte und die man mit den Namen Plessner, Helmut Plessner, Max Scheler und Arnold Gehlen verbindet. Das ist also die philosophische Anthropologie, die man wohl meint, wenn man den Begriff einfach so verwendet und auf ein Vorverständnis sozusagen seines Gesprächspartners setzt. Das ist zumindest die eine Seite. Die andere ist, dass der Begriff Anthropologie heutzutage im ethischen Kontext Verwendung findet. Ich erinnere an die Bioethik, die ja doch eine gewisse Aktualität für sich beanspruchen kann, die immer dort ganz generell auf Anthropologie zu sprechen kommt, wo es darum geht, technische Entwicklungen, die sich auf den Menschen selbst beziehen, irgendwie normativ zu beurteilen. Und Leitlinie dieser Beurteilung ist dann eben ein Bild des Menschen. Und dieses Menschenbild soll natürlich die Anthropologie liefern. Es ist natürlich die Frage, ob das dann eine philosophische Anthropologie ist oder nicht. Jedenfalls in diesem Zusammenhang, das wäre eine andere Möglichkeit, vielleicht stärker systematisch, ein Vorverständnis von philosophischer Anthropologie vorauszusetzen. Das geht im Wesentlichen auf Kant zurück, der zwar selber keine philosophische Anthropologie entwickelt hat, das werde ich gleich erläutern, der aber gewissermaßen eine philosophische Anthropologie als Ergänzungsdisziplin der Moralphilosophie ins Auge gefasst hat. Und diese Sorte von Anthropologie als Ergänzungsdisziplin der Moralphilosophie und der Ethik, die ist es, die in den Schulbüchern, Handbüchern des 19. Jahrhunderts und 20. Jahrhunderts kursieren. Also insbesondere im Religionsunterricht und Ethikunterricht in den Schulen finden Sie häufig so eine sehr unscharfe Verwendung von dem Begriff Anthropologie, der genau auf dieses kantische Modell zielt, das aber eigentlich von Kant gar nicht entwickelt wurde. Stattdessen hat Kant natürlich etwas anderes getan und in diesem Punkt wird er zumindest in meiner Sicht auch zum, zum Begründer philosophischer Anthropologien überhaupt oder genauer gesagt zum Begründer von Anthropologien im philosophischen Kontext, weil es sich eben nicht um eine philosophische Anthropologie im strengen Sinn handelt, nämlich mit seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Das werden Sie sicher auch schon gehört haben, dass es von Kant ein Buch gibt, das diesen Titel trägt. Das ist 1798 publiziert worden, hat viele verschiedene Auflagen erlebt und rekurriert auf eine 25-jährige Vorlesungstätigkeit, die Kant also hier hinter sich hat. Also er hat überhaupt nur zwei popularphilosophische Vorlesungen gehalten und immer wieder gehalten, eine über die Geografie und eine über die Anthropologie dann etwas später, ab 1775 oder etwas früher, glaube ich noch, 1772. Man kann also sagen, dass die Anthropologie im Kontext der Philosophie mit genau dieser pragmatischen Anthropologie beginnt. Das ist allerdings eine empirische Wissenschaft. Und als empirische Wissenschaft stellt sie Kant außerhalb des systematischen Kontexts der Philosophie oder der Transzendentalphilosophie. Dort findet sich auch direkt zu Beginn der Buchfassung der pragmatischen Anthropologie die Unterscheidung zwischen pragmatischer und physiologischer Anthropologie, die in der Folge eine gewisse Karriere gemacht hat. Wenngleich also die pragmatischen Anthropologien vielleicht aufgrund ihrer hybriden Stellung im Wissenschaftszusammenhang nicht wirklich eine große Nachfolge gefunden hat. Diese Nachfolge, die firmiert dann unter einem anderen Titel, nämlich unter dem Titel psychische Anthropologie. Und das ist, also Sie sehen schon, das ist eine etwas unübersichtliche Gemengelage, darauf hatte ich Sie ja schon verwiesen, aber das hängt eben auch damit zusammen, dass die pragmatische Anthropologie bei Kant die empirische Psychologie der Metaphysiktradition beerbt. Davon haben Sie sicher auch schon gehört, Christian Wolff, der große Philosoph, den niemand liest, ne, im Hintergrund, hat ja bereits zwei Psychologien entwickelt, große Bücher darüber geschrieben, die empirische Psychologie und die rationale Psychologie. Und diese beiden Spielarten in seinem Konzept von Metaphysik verortet. Diese Tradition nimmt Kant auf, allerdings bricht er mit dem, was er natürlich dogmatische Metaphysik nennt, und sieht sich deshalb genötigt, die empirische Psychologie aus dem Metaphysik-Zusammenhang herauszunehmen. Und diese Verschiebung, drückt sich aus, artikuliert sich in der Verwendung des Begriffs pragmatisch. Also da gibt es auch Begriffsgeschichten dazu, das können Sie sich genau anschauen. Warum ich der Meinung bin, dass das trotzdem ein genuin philosophischer Beginn ist mit der Anthropologie bei Kant, das liegt darin, dass er sich auf bereits existierende physiologische Anthropologien, psychologische Anthropologien vielleicht auch, er bezieht sich mit seinem Konzept pragmatische Anthropologie darauf und setzt sich davon ab. Und das, diese Absetzungsbewegung hat gewissermaßen ein philosophisches Motiv, und dieses philosophische Motiv liegt in der Abkehr vom Kartesianismus, den man also noch in diesen anderen Spielarten der Anthropologie wiederfindet. Das kennen Sie auch aus Debatten heute, Leib-Seele-Debatten und solche Dinge, weil dieser Kartesianismus wohnt in der Wechselwirkungstheorie, dass also der Leib auf die Seele einwirkt und die Seele auf den Leib, man weiß nicht so recht wie. Und diese Zusammenhänge hat Kant 1770 in seiner Dissertation aufs Korn genommen, und aus dieser Kritik entwickelt sich gewissermaßen seine Kritik empirischer Psychologie und sein Verständnis von pragmatischer Anthropologie in den Grundlinien. Sie sehen schon, wichtig in diesem Zusammenhang ist von vornherein, dass die philosophische Anthropologie in einem historischen Zusammenhang steht mit Entwicklung der physischen und psychischen Anthropologie oder auch mit den sich ausdifferenzierenden humanen Wissenschaften. Ein gutes Beispiel dafür, was natürlich auch weiter zur Begriffsverwirrung beiträgt, aber dennoch, man kann ja auch die Komplexität da nicht leugnen, ist die Entstehung der Ethnologie an der Stelle, die natürlich auch unter dem Begriff Anthropologie firmiert. Vielleicht kennen Sie das Buch von Moravia, ein aufklärungshistorisches Buch, trägt den Titel Die beobachtende Vernunft und rekurriert auf die Geschichte, auch Entstehungsgeschichte der Ethnologie in Frankreich. Das Buch trägt den Titel Die beobachtende Vernunft. Das ist ein Hegel-Zitat, weil unter dem Titel Die beobachtende Vernunft in der Phänomenologie des Geistes gewissermaßen, ohne den Namen zu nennen, eine gewisse Anthropologiekritik vorgetragen wird. Natürlich verändert sich nach Kant das Anthropologieverständnis sehr schnell. Es gibt zwar einzelne Autoren, die sich an Kant anschließen und unter so skurrilen Titeln wie Erfahrungsseelenkunde so etwas unternehmen wie empirische Anthropologie, sagen wir mal, in philosophischer Absicht vielleicht. Andererseits sind die Grundkoordinaten der philosophischen Anthropologie in der Folgezeit natürlich immer bezogen auf den Systementwurf selbst, sodass sich direkt bei Fries, bei Schelling, bei Hegel die grundlegende Positionierung dieser philosophischen Anthropologien verändert. Gleichwohl bleibt, und das ist jetzt auch für unsere Besprechung von Hegel wichtig, bleiben bestimmte Einteilungsmuster und Gegenstandsgebiete erhalten, die Kant in der pragmatischen Anthropologie bereits sortiert. Ich nenne Ihnen das mal kurz. Sie haben ja den Vorteil, dass Sie auch das mitschreiben können. Das sind natürlich auch nur Stichworte jetzt. Und zwar, vielleicht noch eine Tafel machen, unterscheidet Kant seine Anthropologie in zwei Teile. Zum einen in die Didaktik und zum anderen in die Charakteristik. Dahinter, das sind etwas seltsame Titel, dahinter verbirgt sich in erster Linie, hier könnte man sagen, empirische Psychologie in etwas anderer Weise, denn dort behandelt Kant im Wesentlichen dreierlei, nämlich das Erkenntnisvermögen, und zwar in empirisch-pragmatischer Hinsicht natürlich immer. Also vorausgesetzt bleibt die Transzendentalphilosophie als systematische Philosophie. Aber hier behandelt er die Erkenntnisvermögen unter anderem etwa das System der Sinne. Und die folgenden Anthropologien werden das auch alle tun. Also die werden alle so etwas betreiben wie empirische Konzeption der menschlichen Sinnesvermögen. Zweitens das Gefühl der Lust und Unlust. Lust und Unlust. Und drittens natürlich, das hat er schon erwartet, Regierungsvermögen. Also hier geht es zum Beispiel um den Schmerz und solche Dinge. Beim Begehrungsvermögen ist eine grundlegende Einteilung, die auch philosophiehistorisch neu ist, nämlich zwischen Affekten und Leidenschaften. Und das ist gewissermaßen typisch für die philosophische Anthropologie, dass sie sich mit Affekten und Leidenschaften befasst, die insgesamt, sagen wir mal, pathogene Züge tragen. Deshalb aus diesem Grund, weil die Affekte und Leidenschaft pathogene Züge tragen und natürlich auch in der menschlichen Natur, wenn man so will, verankert sind. Aus diesem Grund spielen die Seelenkrankheiten oder wie Kant das auch nennt, die Gemütskrankheiten eine ganz zentrale Rolle in diesem Teil der Anthropologie. Das kehrt auch bei Hegel wieder. Dann die Charakteristik. Beschäftigt sich Kant mit dem Charakter der Person. Charakter der Person. Was könnte man darunter verstehen? Das sind eben auch natürliche Eigenschaften, Identitätsmerkmale von Menschen, könnte man sagen, die hier sozusagen ins Spiel gebracht werden. Das werden wir bei Hegel unter dem Stichwort natürliche Qualitäten auch genauso wiederfinden. Das Naturell, das ist natürlich alles gar nicht so harmlos, wie man immer glaubt. Die Temperamente. Und überhaupt empirischer Charakter, schreibe ich jetzt mal der Einfachheit halber. Darunter fällt beispielsweise die Physiognomie, Ein Punkt, mit dem sich Hegel auch sehr stark auseinandersetzt. Kant hat natürlich nur mit Lavater zu tun gehabt. Das werden Sie kennen mit diesen Schattenrissen. Während Hegel bereits naturalistischere Varianten aufs Korn nimmt in der Phänomenologie des Geistes, die Lokalisationstheorie von Gall, der also bestimmten Hirnregionen bestimmte Schädel, also morphologische Schädelmerkmale zuordnet. Und diese Zusammenhänge lassen sich natürlich dann auch immer ethnologisch interpretieren. Ich hatte die Verbindung hergestellt. In dem Zusammenhang spielen die Rassen ein zentrales Moment. Charakter der Rasse, der Völker, der Geschlechter, der Gattung. Der Gattung, das können Sie jetzt wahrscheinlich nicht so gut lesen, das ist Rassen, Völker, Geschlechter und der Gattung. Und wie das bei Philosophen natürlich vermutet werden kann, stehen diese einzelnen Bereiche nicht nur isoliert für sich, sondern es lassen sich natürlich auch Verbindungen herstellen zwischen den einzelnen Zusammenhängen, sodass man eigentlich ganz generell von so einer bestimmten Entwicklungsvorstellung sprechen kann, vom Niederen zum Höheren. Das ist sicherlich für diese klassische Zeit ganz normal oder sehr weit verbreitet, es gibt natürlich Unterschiede, aber es ist ein sehr weit verbreiteter Punkt. Die Frauen stehen in dem Sinn natürlich unter den Männern, die Wilden unter den Zivilisierten und die Kranken unter den Gesunden und die Schwarzen unter den Weißen und so weiter. Das können, also das ist ihre Einbildungskraft, denke ich, bekannt. Gut, das sind die Einteilungsmuster hier. Das ist auch nicht die Originalität von Kant schlechthin. Man hat häufig vielleicht nicht ganz zu Unrecht gesagt, dass es das schwächste Buch von Kant ist, die Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Das heißt aber nicht, dass es nicht ein bedeutendes Buch ist, doch auf andere Weise, weil es eben einen popularphilosophischen Einschlag hat, der doch sehr weite Kreise gezogen hat. In systematischer Hinsicht ist allerdings der Transfer bestimmter kantischer Errungenschaften oder Feststellungen in andere Anthropologien, etwa bei Fries, Schelling, Hegel, nicht möglich, weil natürlich, je nachdem, wie man etwa einen Begriff von Freiheit, von Geist, von Vernunft entwickelt, auch die Anlage der Anthropologie sich verändert als philosophische Disziplin in einem systematischen Zusammenhang. In dem Kontext werde ich auch nur ganz wenig sagen. Bei Fries finden Sie etwa zum ersten Mal den Versuch, Anthropologie als prima philosophia zu begreifen. Das heißt, die Anthropologie als systematische Philosophie zur Grundlage überhaupt aller philosophischen Betrachtungsweisen zu machen. Ich hatte schon gesagt, ich wiederhole es nochmal, er macht das unter dem Stichwort Psychologie. Betreibt damit schon eine bestimmte Sorte von Positivismus, insistiert aber schon darauf, dass diese Form von Anthropologie nicht zum Beispiel physiologische Anthropologie ist. Und er macht auch weiterhin einen Unterschied zwischen einer nur psychischen Anthropologie und einer philosophischen Anthropologie, die gewissermaßen die Gesetze, die Gesetzmäßigkeiten der menschlichen Psyche nochmal als solche explizit eruiert, während also eine psychische Anthropologie auch als empirische Wissenschaft seiner Meinung nach möglich ist. Bei Schelling ist es noch einmal ganz anders, auch dort nur ein paar Stichpunkte. Was für Schelling wichtig ist, oder noch anders gesagt, Schelling konzipiert selbst gar keine philosophische Anthropologie in dem strengen Sinne, aber er ist als Begründer einer Naturphilosophie der entscheidende Inspirator für romantische Anthropologien, die nach ihm kommen. Und wichtig an seinen Umstellungen der Begriffe ist vor allem, dass er sich auf die Kritik der Urteilskraft bezieht, um sein, nennen wir es mal, anthropologisches Denken zu entwerfen zumindest. Also es gibt so ein paar Stellen, wo er auch ausdrücklich auf Anthropologie, an anderer Stelle auch Anthroposophie zu sprechen kommt. Aber im Wesentlichen geht es ihm nur um eine Ausarbeitung einer Naturphilosophie, die gewissermaßen vor dem Menschen Halt macht. Während er sich dem Menschen direkter zuwendet, dort, wo er nicht direkt in naturphilosophischen Zusammenhängen verortet ist, sondern wo er auf das Problem der Freiheit zu sprechen kommt. Wichtig, ich hatte gesagt, wichtig ist für ihn die Kritik der Urteilskraft, weil dort Kant einen Begriff von Organismus ins Spiel bringt, als Naturzweck. Organismus als Naturzweck. Das wird auch für Hegel ein ganz zentrales Moment sein. Dieser Organismusbegriff, den Kant in der Kritik der Urteilskraft entwickelt, ist gewissermaßen die Grundlage für den identitätsphilosophischen Entwurf Schellings überhaupt. Also erinnern Sie sich daran, Schelling sieht sich als Überwinder Fichtes, indem er neben die Transzendentalphilosophie eine Naturphilosophie stellt. Und diese Doppelung versucht er dann noch einmal zu überbieten durch das, was man Identitätssystem nennt. Das ist also der Entwurf seiner Philosophie überhaupt als Identitätssystem. Und das geht zurück auf die Gedanken Kants in der Kritik der Urteilskraft, auf das Organismusmodell, das er allerdings uminterpretiert. Entscheidend ist dabei, dass gewissermaßen die Vernunft in die Natur selbst kommt. Kant beginnt damit. Allerdings nur als ob, das berühmte als ob, dass die Vernunft in die Natur selbst kommt, sodass sich Natur und Begriff gegenseitig durchdringen und es so etwas gibt wie eine rationale Struktur der Natur selbst, nämlich der Lebewesen, im Unterschied zum Toten. Das ist die von Kant sogenannte teleologische Denkungsart, also eine Denkungsart, die auf Zwecke, Ziele ausgerichtet ist, diese Zwecke, Ziele unterstellt bei der Betrachtung dieser spezifischen Natur, nämlich eine Natur, die lebendig ist. Das ließe sich noch konkretisieren mit Blick auf den Naturzweckbegriff, der also nicht mechanistisch gedacht ist. Die Lebewesen sind keine Maschinen, die nach mechanistischen Prinzipien funktionieren, sondern der Kausalitätsbegriff, der hier eine Rolle spielt, ist im Sinne einer Causa Finalis gedacht, sodass also Ursache und Wirkung in einem Zusammenhang stehen, derart, dass nicht einfach nur die Wirkung nach der Ursache kommt, sondern die Wirkung wirkt zurück auf die Ursache. Die einzelnen Teile eines Organismus stehen in einem Strukturzusammenhang, könnte man sagen. Und dieses Modell hat Kant ins Spiel gebracht, als ob, er wollte nicht sagen, die Natur ist rational, in diesem Sinne rational konstruiert. Sondern ich will nur sagen, wenn wir mit diesem Denken an die Natur herantreten, dann können wir sie in ihrem lebendigen Wesen begreifen. Also wenn wir gewissermaßen dieses Regulativ ins Spiel bringen, dann erscheint uns die Natur als lebendig. Und das macht eben Sinn, weil anders lassen sich bestimmte biologische, sage ich jetzt mal vereinfacht, biologische Zusammenhänge gar nicht erkennen als etwas anderes als physikalische oder chemische Prozesse. Darauf legt Schelling größten Wert und Hegel nach Schelling eben auch. Die chemischen und physikalischen Zusammenhänge sind solche, die das Lebendige nicht erreichen können. Gleichwohl ist es bei Schelling und bei Hegel, also bei beiden ist es so, dass sie von diesem als ob weggehen. Also sie werden tatsächlich sagen, die Natur ist rational konstruiert. Das besagt der Begriff Identität an der Stelle. Natur und Geist sind identisch. Das ist gewissermaßen das über die Transzendentalphilosophie, über die Erkenntnistheorie hinausgehende Moment des spekulativen Idealismus, den Schelling entwickelt und den Hegel von ihm übernimmt, wenngleich er sich natürlich auch kritisch zu Schelling verhält. Das wird Sie nicht überraschen. Ganz Grob gesagt ist er der Meinung, dass Schelling diese Identität im Dunkeln lässt. Also diese Identität bleibt irgendwie unbestimmt, mystisch. Man kommt nicht so recht dahinter, was es genau sein soll. Und die schnelle Auskunft, die Hegel gibt, ist, das Absolute ist Negativität. Und genau dieser Gedanke, dass das Absolute Negativität sei und sich begrifflich entfalten lassen muss demnach, dieser Gedanke unterscheidet ihn von Schelling. Ich werde Ihnen jetzt eine Art Überblick geben über die hegelische Anthropologie. Beziehungsweise auch über bestimmte Etappen seines Denkens. Das ist insofern wichtig, als es, mit der Logik eine Umstellung gibt in seinem System, oder man kann vielleicht auch sagen, dass eine konsistente Systementwicklung mit seinen Einteilungen in der Phänomenologie des Geistes bricht. Und das ist wiederum wichtig für die Anthropologie. Und indem ich Ihnen das kurz darstelle und skizziere, haben Sie schon so eine Idee von so ein paar Grundeinteilungen von Hegels Anthropologie. Ich unterteile die Werkgeschichte, sage ich jetzt mal, Hegels in drei Abschnitte, werde aber nur zum zweiten und zum dritten etwas Genaueres sagen. Der erste Punkt ist Hegels Hinwendung zum spekulativen Denken der Identität mit Schelling. Also er folgt Schelling gewissermaßen in seiner Überbietung der Transzendentalphilosophie. Das ist eine Phase seines Denkens, die sich unter anderem in der Differenzschrift oder im kritischen Journal der Philosophie ausspricht, das er gemeinsam mit Schelling herausgegeben hat. Das ist nochmal wichtig zu betonen, weil es sonst so aussehen könnte, als hätte Hegel mit Schelling gar keine Gemeinsamkeiten. Zwar spricht man einfach so schnell dahin, dass Schelling und Hegel beide eine Naturphilosophie haben, aber genauso schnell spricht man natürlich dahin, dass Hegel eben kein Romantiker ist und dass er die Indifferenz Schellings ablehnt und so weiter und so weiter. Also es ist wichtig an der Stelle zu sehen, dass die Ausbildung der hegelischen Naturphilosophie in mehreren Schritten sich vollzieht. Der erste Schritt ist eben diese Gemeinsamkeit mit Schelling in dem Identitätsansatz, den er natürlich etwas anders dann begreift. Der zweite Punkt ist dann die Schelling-Kritik, die er vor allem am vehementesten in der Phänomenologie des Geistes übt. Das wäre mein zweiter chronologischer Abschnitt, die Phänomenologie des Geistes, 1807. Dort ist es quasi so, das ist auch etwas überspitzt aus pädagogischer Absicht, dass er die Naturphilosophie ablehnt. Also man könnte dort vielleicht noch sagen, die Naturphilosophie, wenn sie vorkommt, wenn auch die Anthropologie vorkommt, dann nur in kritischer Absicht oder zumindest hauptsächlich in kritischer Absicht. Sie finden das in der Phänomenologie unter dem Kapitel die beobachtende Vernunft. Ich nenne Ihnen mal ganz kurz sechs Gesichtspunkte, die dort eine Rolle spielen und woran Sie auch erkennen können, dass hier naturphilosophische und auch anthropologische Themen von Hegel bereits verhandelt werden. Der Punkt 1 ist die Trennung, Absetzung von Naturgeschichte auf der einen Seite und Naturphilosophie auf der anderen Seite. Also die Naturgeschichte im klassischen Sinn, die wird gewissermaßen einer historischen Vorstufe zugeordnet, während die Naturphilosophie ist schon darüber hinaus. Also wenn Sie dieses Kapitel lesen, werden Sie sehen, es geht um dieses Verhältnis von Naturphilosophie und Naturgeschichte. Wichtig ist dann weiter der Organismusbegriff, in dem Sinne, wie ich es gerade dargelegt habe, mit Bezug auf die Kritik der Urteilskraft. Die drei wesentlichen Momente, das hat Schelling bereits entwickelt, wie dieser Organismus dann im Einzelnen entfaltet werden kann, sind Reproduktion, Irritabilität und Sensibilität. Diese drei Motive entstammen der physiologischen Tradition und werden gewissermaßen in die biologische dann weitergetragen und ausdifferenziert. Dort finden Sie bereits, also Sie finden die Übernahme dieser drei Begriffsmomente, könnte man mit Hegel sagen, des Organismus, aber bereits eine Kritik an Schelling, weil Hegel nämlich sagt, dass es sich dabei um qualitative Begriffsmomente handelt und keineswegs um quantitative Bestimmungen. Das war gewissermaßen noch Schellings Punkt, in Anlehnung an Kielmeier, ich nenne den Namen nur einmal kurz, der bereits diese drei Momente mit Bezug auf den Organismus entwickelt hatte und auch in quantitativer Hinsicht, sodass man etwa sagen konnte, je mehr Reproduktion ein Lebewesen hat, desto weniger Sensibilität, desto weniger Entwicklung. Also die Höherentwicklung hängt gewissermaßen quantitativ ab von einer Zunahme der Sensibilität, ganz grob. Ein weiterer Punkt der Kritik an Schelling, den Sie in dem Abschnitt der Phänomenologie finden, ist die Entgegensetzung von Einzelseele und Weltseele. Das ist sicherlich auch etwas tendenziös, aber immerhin, Schelling hat eben ein Prinzip Weltseele, so heißt auch ein Buch von ihm aus dem Jahr 1798, das mit dem Gedanken spielt, dass es so etwas gibt wie eine, sagen wir mal, konkrete Gattung, die auskommt ohne einen Individualisierungsprozess, der in sich nach Hegel jetzt die Konkretion begreifen würde. Also Weltseele bleibt etwas diffus. Hegel setzt dagegen die Einzelseele und sagt, wenn wir genau bestimmen wollen, was Seele überhaupt ist, dann müssen wir sozusagen zum Individuum, zur einzelnen Seele gehen. Ob das eine berechtigte Schelling-Kritik ist, wie gesagt, ist fraglich. Ein weiterer Punkt ist die empirische Psychologie, die als Problem abgehandelt wird, aber nicht nur als Problem, sondern auch als Hilfsdisziplin der Naturphilosophie und der Anthropologie, weil Hegel sagen wird, dass gewissermaßen, wenn man keine Psychologie explizit entwickelt, im Kontext der Anthropologie vor allem, dann trägt man sie sozusagen implizit mit hinein. Das ist eine etwas raffinierte Kritikfigur. Und der letzte Punkt ist die Beschäftigung mit Physiognomie und Schädellehre. Das sind vielleicht sozusagen noch am ehesten die wirklich anthropologischen Disziplinen, die er hier in erster Linie kritisch behandelt. Da gibt es nette Formulierungen, die ich aber jetzt nicht nochmal vorlese. Also im Wesentlichen hat er natürlich was dagegen, dass man das Wesen eines Menschen ablesen kann an seiner äußeren Erscheinung und empfiehlt stattdessen auf die Handlungen der Menschen zu schauen, wenn man wissen will, was das für ein Charakter ist, mit dem man es zu tun hat. Wie gesagt, das richtet sich gegen die klassische Physiognomie. Lavater wäre ein Beispiel, wo eben die äußerliche Erscheinung eine wichtige Rolle spielt. Es richtet sich aber genauso gegen die neueren Physiognomien, die sich zum Beispiel aufs Gehirn und die Schädelwissenschaft, die Phrenologie, stützen. Ein weiterer Punkt ist jetzt die Logik und dann die ersten enzyklopädischen Entwürfe. Die Logik, der zweite Teil der Logik ist von 1816. Hier wird bereits im Schlussabschnitt das System der Enzyklopädie entwickelt. Also Sie finden, deswegen habe ich jetzt auch die Tafel hochgezogen, Sie finden da im Kontext der Idee, also Logik, das kennen Sie sicher, die unterteilt sich, also mal von Science-Logik, Wesenslogik, Begriffslogik. Die Begriffslogik zerfällt nochmal in Objektivität, Teleologie und Idee. Und die Idee wiederum in eine Idee des Lebens, des Erkennens und eine absolute Idee. Und hier wird das System von Hegel also bereits entworfen, indem er dem Leben die Natur zuordnet und die Naturphilosophie und dem Erkennen den Geist und die Philosophie des Geistes. Und hier hier bleibt man natürlich bei der Logik. Und das wird natürlich dann die Dreiteilung seines Systems sein. Das wiederhole jetzt Ihnen bekannt ist, aber schadet ja vielleicht auch nicht. Also neben der Wissenschaft der Logik dann die Naturphilosophie als zweiter Teil. Und der dritte Teil ist die Philosophie des Geistes. Hier behandelt er mechanische Physik, dynamische Physik, organische Physik. Damit werde ich dann gleich anfangen, um die von der Naturphilosophie ausgehend Ihnen nochmal zu zeigen, wie die philosophische Anthropologie auf der Naturphilosophie wurzelt. Also hier ist die organische Physik angesiedelt. Und die Philosophie des Geistes unterteilt sich dreifach. Und der erste Teil, der subjektive Geist, ebenfalls dreifach. Und der erste Teil ist, wie könnte es anders sein, die Anthropologie. Der zweite Teil, die Phänomenologie. Dazu werde ich auch gleich noch was sagen. Der dritte Teil, die Psychologie. Wie gesagt, dann kommt, also nehmen wir mal A. B und C ist jetzt hier nicht so wichtig. Objektiver Geist, absoluter Geist. Das ist also in groben Zügen der Systementwurf, den er macht. Also hier mechanische und dynamische Physik müssen Sie noch davor schreiben. So, wichtig ist jetzt für diesen nächsten chronologischen Abschnitt, dass die Phänomenologie einen eigentümlichen Platz erhält in dem System. Und darin spiegelt sich auch implizit also Hegels Behandlung der Anthropologie. Die Phänomenologie taucht auf als ein kleiner Teilbereich in der Philosophie des subjektiven Geistes. Was passiert also mit den ganzen Bereichen, die sonst noch in der Phänomenologie des Geistes abgehandelt wurden? Zum einen natürlich wandern sie in die Anthropologie. Ja, zum anderen in die Psychologie, dann in diese Bereiche. Teile davon werden auch in der Naturphilosophie bearbeitet. Man kann das sehen, dass also sehr konfus im Grunde, die Phänomenologie wird gewissermaßen geschlachtet, könnte man sagen. Also dieses schöne Buch, was im Grunde schon so etwas darstellt wie einen frühen Systementwurf, wird dann plötzlich umverteilt in unterschiedlichsten Bereichen zugeordnet. Und gerade diese Stellung von Anthropologie und so weiter, das finden Sie alles schon hier erläutert. In der Hegel-Forschung ist das seltsamerweise nicht so ganz durchschaut, sage ich mal, soweit mir das bekannt ist. Weil hier immer gerne gesagt wird, dass die Bereiche Objektivität, Teleologie und Idee des Lebens, dass diese drei Bereiche quasi naturphilosophische Themen seien. Und dass es eigentlich unklar ist, warum Hegel sie so an dieser späten Stelle der Logik abhandelt. Das ist insofern nicht ganz plausibel, weil die Trennung der philosophischen Betrachtungsweisen, also etwa naturphilosophische Betrachtung, geistphilosophische Betrachtung, das fällt natürlich nicht mit dem Gegenstandsbereich selbst zusammen, sondern es gibt sozusagen ein Leben, das in logischer Hinsicht betrachtet wird. Es gibt ein Leben, das in naturphilosophischer Hinsicht betrachtet wird. Es gibt ein Leben, das in geistphilosophischer Hinsicht betrachtet wird. Und diese Differenz flaggt Hegel deutlich aus und bringt damit auch gleichzeitig mehrere Dinge zum Ausdruck. Also er will natürlich diesen Begriff der Natur und den Begriff des Geistes logisch informieren, also begrifflich ausstatten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite möchte er auch gerne eine bestimmte Entwicklung sozusagen postulieren, wie die logischen Übergänge dann von der Natur zum Geist, aber auch innerhalb der Naturphilosophie und innerhalb der Geistphilosophie verlaufen. Und es gibt noch eine ganze Reihe anderer Gesichtspunkte. Ich nenne nur zum Beispiel, dass in der Teleologie Bezug genommen werden kann auf den Begriff der subjektiven Zweckmäßigkeit, den Kant eben in der Kritik der Urteilskraft entwickelt, dieses Kernstück seines Organismusmodells. Und das wird natürlich in die Idee des Lebens dann transformiert. Also dort hat man dann eine Zweckmäßigkeit, die eine innere Zweckmäßigkeit ist, aber gleichzeitig auch eine objektive Zweckmäßigkeit ist. Also dieser Zug, den auch Schelling schon hatte, der wird sozusagen auch hier vorgenommen und das wird dann auch gleichzeitig vorausgesetzt für die Abhandlung der Naturphilosophie. Ähnliches gilt dann auch für den Beginn des Geistes, also dass der Geist aus der Natur sozusagen resultiert. Auch das wird natürlich logisch bereits antizipiert. Ein weiterer Punkt, warum das auch noch wichtig ist, diese Einteilung vorzunehmen, ist, Hegel spricht erstmals ausführlich von Anthropologie in diesem Zusammenhang, um sich zum einen von einem falschen Verständnis von Anthropologie abzusetzen und zum anderen sein eigenes Verständnis von Anthropologie zu motivieren. Was er nämlich nicht möchte, ist ein Begriff von formeller Logik oder anthropologischer Logik, die in irgendeiner Form Natur-Geist-Dualismen, sagen wir mal vereinfacht, bestehen lässt, unvermittelt bestehen lässt. Stattdessen möchte er eine Anthropologie, die auf einem Identitätsgrundsatz basiert und die sozusagen dann hier als eigene Disziplin verortet wird. Also das Leben ist keineswegs etwas, was der Logik äußerlich ist, sondern die Logik bringt sich im Leben zum Ausdruck. Das Denken ist nichts, was dem Leben der Natur äußerlich ist, sondern bringt sich in der Natur, im Leben zum Ausdruck, wenngleich noch in einer unentwickelten Weise. Gut, jetzt komme ich zu meinem vorletzten Punkt, zur Enzyklopädie von 1817, also ein Jahr später veröffentlicht Hegel den ersten systematischen Grundriss. Es folgen noch zwei weitere, 1827 und 1830. Und damit gibt es erstmals eine philosophische Anthropologie der hegelischen Philosophie, weil sozusagen auch explizit ausgeflaggt, weil die philosophische Anthropologie eben hier situiert ist und es gibt keine Philosophie des Geistes, die ähnlich wie die Wissenschaft der Logik oder die Phänomenologie schon als eigenes Werk publiziert worden wäre. Deshalb taucht sie zum ersten Mal im Kontext der Enzyklopädie auf. Also hier ist es zunächst mal von Bedeutung, dass die philosophische Anthropologie ein naturphilosophisches Fundament hat, das heißt auf die organische Physik folgt. Die organische Physik ist wiederum dreigeteilt. Hegel behandelt dort die Erde, die Pflanze und das Tier. Also ich kann jetzt natürlich nicht im Einzelnen darauf eingehen. Ich spare mir so ein paar detaillierte Ausführungen noch für später. Aber was Sie vielleicht mitführen können oder mitdenken können, ist, dass hier die Erde auch im Sinne der Geografie angesprochen wird. Was sich zum Beispiel im Zusammenhang einer Kulturanthropologie auf eine bestimmte Weise verstehen lässt. Bei Hegel selbst gibt es dann auch Bezüge etwa von seinem Begriff der Rassen auf die Geografie. Solche Dinge. Die Pflanze, hier wird natürlich der Begriff des Organismus mit diesen drei Momenten, Irritabilität, Sensibilität, Reproduktion, entfaltet. Die Pflanze bleibt noch etwas in einem Vorstadium, weil sie nicht wirklich imstande ist, das, was das Leben, das Lebendige auszeichnet, auch wirklich nach außen zu bringen. Also es sind natürlich Hegel bleibt grundrissartig in seiner Sprache, ist alles sehr knapp gehalten in dieser Heidelberger Enzyklopädie. Und ob er in der Lage gewesen wäre, sozusagen einen detaillierten Reichtum einzufangen mit seiner Beschreibung oder vieles aufzuschlüsseln, was die Pflanzen betrifft, kann man kaum beurteilen, wenn man sozusagen nur die Heidelberger Enzyklopädie betrachtet. Das sind ganz wenige Passagen, wo das nur durchgeführt wird. Das Tier scheitert letztlich daran, dass es nicht über einen krankhaften Status hinauskommt. Das Krankhafte liegt natürlich auch wieder darin, dass es nicht fähig ist, sich so zu entwickeln, dass es einen Begriff von sich selbst hat. Und diese Unfähigkeit spiegelt sich in der Bestimmung Hegels, dass die Tiere per se an sich über diese Krankheit, wie er das nennt, nicht hinauskommen können. Also man könnte dazu noch viel sagen. Ich will jetzt nur einen Punkt herausgreifen, der mir wichtig erscheint. Das ist der Mensch nicht im Kontext der Naturphilosophie betrachtet werden kann. Das ist ja immerhin schon mal ein Resultat dieser Beobachtungen Hegels, sondern dass der Übergang von der Natur zum Geist einer ist, der mit dem Wesen von Mensch und Tier quasi analog ist. Das ist ganz parallel geführt bei ihm, die Auszeichnung des Menschen als höchstes Lebewesen in der Natur geschieht nicht innerhalb der Naturphilosophie, sondern in einem Übergang in einen anderen Bereich. Der Mensch ist das Wesen, das eben Geist hat, oder der Geist ergreift Besitz von ihm. Und das ist eben das Wesensmerkmal des Menschen im Unterschied zu sonstigen Lebewesen in der Natur. Ich komme jetzt zur philosophischen Anthropologie und werde mich da in diesem Zusammenhang auf die Berliner Enzyklopädie stützen. Das ist, es ist auffällig, sagen wir mal, dass von vornherein das Volumen, den Platz, den die philosophische Anthropologie hat, der verfünffacht oder verzehnfacht sich plötzlich. Das kann verschiedene Gründe haben. Also wenn Sie den dritten Band der Surkamp-Ausgabe der Enzyklopädie in die Hand nehmen, dann ist die Anthropologie die Hälfte des Textes. Vorher waren es 15 Seiten, jetzt sind es 250, mit den Zusätzen 250 Seiten. Auch wenn man die Zusätze weglässt und es sozusagen sich sonst anschaut, das Verhältnis ist enorm, wie viel Arbeit Hegel in diesen Bereich gesteckt hat. Und das bedeutet natürlich auch, dass die philosophische Anthropologie in einer ausgearbeiteten Form, sagen wir mal, erst in den späten Enzyklopädien vorliegt. Deswegen orientiere ich mich auch lieber an der späten Enzyklopädie und mache vielleicht kurz drei Vorbemerkungen, die Hegel im Vorfeld der philosophischen Anthropologien macht und wo auch schon das ein oder andere deutlich wird, wie diese philosophische Anthropologie bei Hegel entworfen wird. Zum einen ist es für ihn ganz wichtig, sich von der Theologie zu distanzieren. Und das heißt natürlich auch von dem theologischen Menschenbild. Was er ablehnt, ich nehme an, das wird Ihnen jetzt bekannt vorkommen, ist, dass der Geist per se ein Endlicher sei, dem ein Gott, ja, ein unendliches Wesen gegenübersteht. Hegel macht sich über diese Form der Bescheidenheit lustig, weil diese Bescheidenheit oder diese Gottesfurcht ist gewissermaßen selbst eine Hybride, seiner Meinung nach, weil sie davor zurückschreckt, das eigentliche Wesen des Göttlichen, des Geistigen, an sich ranzulassen. Das heißt also, eine wichtige Vorbemerkung oder Vorentscheidung für philosophische Anthropologie bei Hegel ist, dass der endliche Geist, mit dem sich die Anthropologie natürlich beschäftigt, dass der vor dem Hintergrund eines Konzepts von unendlichem Geist, würde man sagen, steht und darin auch seine Dynamik hat und seine Entwicklungsmomente und die, auch die Konkretion seiner Selbsterkenntnis. Dieses unendliche Wesen, ja, der unendliche Geist ist, könnte man jetzt wieder ganz grob sagen, das hatte ich vorher mit Bezug auf Schelling gesagt, absolute Negativität, nichts anderes. Also Hegel wendet sich immer polemisch gegen alle, die sozusagen aus diesem Unendlichen dann etwas Esoterisches, Mystisches, Sonstiges machen wollen. Sonst handelt es sich um absolute Negativität. Das ist schwierig genug. Aber zumindest besteht es in nichts anderem als in einer Bewegung des Begriffs, die eben gedacht werden kann. Wer sie denkt, ist natürlich dann nochmal eine andere Frage. Also man sollte hier nicht den Fehler machen und schon irgendwelche Unterstellungen mitbringen. Also dass man immer schon weiß, wer da denkt, sondern das, was da denkt, ergibt sich nach Hegel eben aus dem, was da wie gedacht wird. Also so herum muss gewissermaßen die Frage des Wer hier beantwortet werden. Ein weiterer Punkt ist natürlich die Metaphysikkritik, also die Kritik der dogmatischen Metaphysik. Das ist in Bezug auf Kant interessant, weil auch Hegel sich natürlich gegen die Konzeption der rationalen und der empirischen Psychologie wendet, aber natürlich ganz anders als Kant das tut. Wenn es bei Kant so aussieht, als würde die systematische Philosophie auf der einen Seite stehen und die Anthropologie auf der anderen, als empirische Wissenschaft, dann sagt Hegel natürlich, so kann das nicht gehen. Die Anthropologie muss als eine erste Form also der Geistphilosophie in die systematische Philosophie integriert werden. Also Anthropologie nicht als empirische Wissenschaft, sondern als systematische philosophische Wissenschaft in einem ganz bestimmten Feld. Also als periphere Disziplin könnte man sagen, im System. Bei Kant war es eher so, das war eine nicht periphere, sondern eine wirklich wichtige Disziplin, aber außerhalb des Systems der Philosophie. Also Sie sehen schon, da verschiebt sich einiges. Ein weiterer Punkt verbindet sich auch damit, die Abkehr von der empirischen Menschenkunde, empirische Menschenkenntnis, empirische Anthropologien und so weiter, dass solche Begriffe fallen in diesen Vorbemerkungen. Hegel zielt hier unter anderem darauf ab, dass er eben sagt, naja, wir können eben den menschlichen Geist oder das Wesentliche des menschlichen Geistes nicht erfassen, wenn wir seine empirische Erscheinung betrachten. Ja, das ist auch als Kant-Kritik gemeint, also es geht nicht an, jetzt beispielsweise bestimmte Vermögen, so wie Kant das hatte, Erkenntnisvermögen und so weiter, Begehrungsvermögen, Gefühl der Lust und Unlust, sozusagen als differente Vermögensmodi einfach aus der Erscheinungswelt aufzunehmen und als Gegebenheiten hinzustellen, sondern es geht darum, einen Begriff des Geistes zu entwickeln, der in sich einheitlich ist, der gewissermaßen in sich all diese verschiedenen Vermögenstypen umfasst und über sie hinausgeht damit auch. Also der aus sich heraus gewissermaßen sich als Verstand, sich als Vernunft, sich als Geist entwickeln kann. Nicht gesonderte Momente. Das ist auch eine bekannte Sache bei Anthropologien, dass sie auf den ganzen Menschen abzielen. Und der ganze Mensch wird gewissermaßen in Hegels Augen verspielt, wenn man ihn derart zersplittert in unterschiedliche Vermögen. Mit dem, was ich jetzt gesagt habe, wird auch schon deutlich eine, nennen wir es mal, generelle Ambivalenz, die Hegel gegenüber der Anthropologie hat. Denn auf der einen Seite ordnet er sie ins System ein, auf der anderen Seite wird sie aber gewissermaßen durch die immanente Entwicklung des Begriffs, des Geistes selbst überschritten. Also, weil sie ihre Fundamente so stark noch in der Naturphilosophie hat, also etwa mit dem Tier, die Momente der Irritabilität, der Sensibilität, der Reproduktion teilt und noch so stark an die Natur gekoppelt ist, deshalb ist sie ein instabiles Gebilde, in vieler Hinsicht instabiles Gebilde, das sich fortentwickelt und durch die Fortentwicklung auch kritisiert wird. Also die Bestimmungen, die Hegel in der philosophischen Anthropologie gibt, wie etwa Rassen oder wie etwa naturell, Temperament und solche Dinge, die werden gleichzeitig als natürliche Bestimmungen von ihm immanent kritisiert. Und gerne in den Vorlesungszusätzen sieht man das gerne, nimmt er eben Rekurs auf den objektiven Geist und sagt, naja, eigentlich handelt es sich natürlich nicht um irgendwie medizinische Erkenntnisse über den Menschen, sondern eigentlich ist natürlich viel wichtiger die Kultur und so weiter. Ja, also die objektiven Handlungszusammenhänge, die Institutionen, der Staat und so weiter, das ist viel wichtiger zur Bestimmung dessen, was der Mensch eigentlich ist. Deswegen ist also hier bei Hegel wie bei Kant auch die Frage, was ist der Mensch, eigentlich eine, die gar nicht im Kontext der philosophischen Anthropologie abgehandelt werden kann. Die kann gewissermaßen nur, die wird nur in der philosophischen Anthropologie, die wird nur äußerlich angefasst, die wird nur irgendwie skizziert in einer trüben Weise. Hegel spricht hier auch vom Schlaf der Vernunft, ein bekanntes Wort, das Foucault aufgenommen hat. Also die Vernunft im Kontext der Anthropologie, die schläft noch, die ist noch gar nicht zu sich erwacht, die hat noch zu viel Natur an sich, der sie verhaftet ist. Gut, wie unterteilt sich jetzt genau die philosophische Anthropologie bei Hegel? Er hat drei Bereiche, wo nehme ich jetzt nochmal das aufmalen. Und zwar ist der Grundbegriff der Anthropologie, also das muss natürlich ein identitätsphilosophischer Grundbegriff sein, das ist die Seele bei ihm und insbesondere die verleiblichte Seele. Also es geht natürlich nicht an, dass die Seele und der Leib getrennt sind, das werden Sie nicht erwartet haben bei ihm, sondern die beiden Seiten, die durchdringen sich natürlich und die Konkretion liegt auf der Stufe der Anthropologie im beseelten Leib. Und die Unterscheidung ist erstens die natürliche Seele, die natürliche, zweitens die fühlende und drittens die wirkliche. Und von der wirklichen Seele geht es dann eben weiter in die Phänomenologie, also das, was dann in der Enzyklopädie Phänomenologie heißt. Die natürliche resultiert aus dem Tier, aus dem kranken Tier. Gut, was verbirgt sich dahinter? Was ist die natürliche Seele? Was ist die fühlende Seele? Was ist die wirkliche Seele? Also ich werde Ihnen noch so ein paar Ideen mit auf den Weg geben. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Die natürliche Seele unterteilt sich wiederum in drei Bereiche. Ich nenne Ihnen erstmal die vielleicht wenig erklärenden Begriffe Hegels. Zum einen natürliche Qualitäten, zum anderen natürliche Veränderungen und drittens die Empfindung. Das sind also die ersten drei Teilbereiche der natürlichen Seele. Natürliche Qualitäten. Das, hier ist wichtig die Jahreszeiten, die Klima, das planetarische Leben überhaupt, in das eben der Mensch gestellt ist, also es gibt eben Bestimmungen des Menschen, könnte man sagen, die ihn als ein Wesen charakterisieren, das auf einem Planeten lebt, das einem bestimmten Klima ausgesetzt ist, das eine bestimmte Geografie zugeordnet ist, das Tag und Nacht erlebt und deshalb schläft und wacht und solche Dinge. Also Sie sehen schon, das sind sehr natürliche, der Natur verhaftet bleibende Bestimmungen des Menschen. Der zweite Punkt sind die Rassen. Es gibt eine Einteilung verschiedener Rassen, die er vornimmt. Dazu werde ich vielleicht gleich auch im Detail noch was sagen. Dann das Naturell, das Temperament, der Charakter. Sie sehen schon die kantischen Einteilungen hier. Vom Charakter der Person werden gewissermaßen komplett und auch noch die Rassen dazugenommen, komplett in den Bereich der natürlichen Seele hinübergetragen. Die natürlichen Veränderungen haben es zu tun mit den Lebensaltern beispielsweise. Also es gibt einige Bemerkungen von Hegel zur Entwicklung, zur Entwicklungspsychologie, zur Entwicklung des Menschen, von der Geburt über die Säuglinge, die Kleinkinder, der Jüngling, ne, der Erwachsene. Es geht immer um den Mann, um die Frau geht es in dem Kontext überhaupt nicht. Der Greis, eine Entwicklungslogik, die sich auch hier wieder abspiegelt. Ne? Also das, der Säugling ist eine Pflanze, also der Embryo vor allem. Das Kleinkind verhält sich tierisch und so weiter. Also sozusagen diese Entwicklungslinien kehren in der Metaphorik wieder, in der Bestimmung dieser Lebensalter. Dann wird in dem Kontext auch das Geschlechterverhältnis thematisiert und das Schlafen und Wachen. Und auch schon ein bisschen die Träume kommen hier ins Spiel. Allerdings im eigentlichen Sinne werden die Träume dann erst später zum Thema. Und in dem dritten Teil der Empfindung, das ist noch eine Empfindung, die auch sehr natürliche Züge trägt. Hegel unterscheidet die Empfindung und das Gefühl. Das heißt, wo das In-sich-Sein, die Innerlichkeit des Menschen noch nicht wirklich ausgebildet ist, wo die Empfindung noch nicht symbolisiert werden, wo noch nicht gesagt wird, was ist angenehm, was ist unangenehm und solche Dinge. Oder was ist da für eine soziale Einbettung vielleicht auch von Empfindungen qua Gefühlen. Also die Empfindung stellt noch den Menschen in einen gewissen Zusammenhang zum Tier, sagt Hegel. Und dem zusammen unterscheidet der äußere Empfindung, innere Empfindung. Im Kontext der äußeren Empfindung taucht zum Beispiel das System der Sinne wieder auf. Das hatten wir hier bei den Erkenntnisvermögen, bei Kant, abgehandelt gesehen. Während die inneren Empfindungen insbesondere sich mit den Affekten beschäftigen, Zorn, Hass und solche Dinge. Dann, ich mache mal einen Schnelldurchlauf, die fühlende Seele. Behandelt in erster Linie drei Themen. Zum einen das magische Verhältnis. Das ist ein Verhältnis im Grunde zwischen Menschen, worum es hier geht, um ein Verhältnis, wo Geist direkt auf Geist wirkt, weil Geist qua Seele hier im Spiel ist. Also es gibt sozusagen Seelenverwandtschaften zwischen Menschen. Es gibt psychische, magische Verhältnisse zwischen Mutter und Kind beispielsweise. Also Verhältnisse, die nicht irgendwie über physikalische Kausalitäten, über diesen Umweg erklärbar werden, sondern die direkt im Kontext der Seele situiert sind. Das Hauptbeispiel in dem Zusammenhang ist der animalische Magnetismus. Und hier können Sie studieren, was ich ganz am Anfang gesagt habe, mit der Entgegensetzung von Naturphilosophie und Naturwissenschaft. Hier polemisiert Hegel. Die Naturwissenschaften, die sich an einem physikalischen Kausalitätsbegriff orientieren, die haben gar keine Idee von dem, was sie mit den Erfahrungen des animalischen Magnetismus machen sollen, mit Hypnose und solchen Dingen. Sie verstehen diese Phänomene nicht. Noch schlimmer, sie leugnen diese Phänomene, obwohl sie ganz klar sozusagen vor Augen liegen, schreibt Hegel. Ist vielleicht auch für den einen oder anderen überraschend, aber dieser identitätsphilosophische Ansatz hat eben auch solche Konsequenzen. In dem Zusammenhang werden Krankheiten von ihm thematisiert, wie Schlafwandeln, Katalepsie, Muskelstarre, also auch die Pubertät der Frau taucht hier auf, das Sterben, die Schwangerschaft, also es ist ein bisschen eigenartig. Er beschäftigt sich mit Rauschmitteln, also alles, was irgendwie uns abhängig macht von einer höheren Instanz. Also wie der Patient etwa abhängig ist von einem Magnetiseur, wenn man zum Medium degradiert. Lauter solche Phänomene, wo man die Kontrolle verliert, wo man die Herrschaft über sich selbst verliert. Das sind so Momente, die er hier betrachtet. Der zweite Komplex nach dem magischen Verhältnis ist das Selbstgefühl. Im Selbstgefühl geht es vor allem darum, dass der Mensch ein Verhältnis zu sich ausbildet und in diesem Verhältnis zu sich, dort gibt es eben auch Anomalien und um die geht es Hegel vor allem. Das heißt, hier werden die Gemütskrankheiten, die Seelenkrankheiten thematisiert. Das hatte ich auch schon gesagt, dass Was ein wichtiger Kernbereich ist der Anthropologie. Sie sehen schon, das ist mit der Psychiatrie, mit der Psychologie noch nicht so klar ausdifferenziert. Hat Kant im Kontext der Erkenntnisvermögen behandelt. Hier wird auch schon versucht, eine bestimmte Ordnung ins Spiel zu bringen und auch bestimmte Therapieformen vorzuschlagen. Die Einteilung der Verrücktheit nach Hegel lautet wie folgt, also die drei Bereiche, die er unterteilt. Sie werden sehen, damit kann man wenig anfangen heutzutage. Blödsinn, Narrheit, Tollheit. Ja, und diese drei Bereiche werden dann unterschiedlich bestimmt. Die Tollheit ist die radikalste Form. Hegel beschreibt schon so etwas wie das Bild eines Schizophrenen. Der letzte Punkt ist die Gewohnheit. Das leitet zur wirklichen Seele über. Wir können das zusammen behandeln im Grunde, weil die Gewohnheit, die zeichnet sich schon dadurch aus, dass die Seele sich quasi entäußern kann. Sie bleibt nicht mehr zurück hinter ihrer äußeren Erscheinung, hinter ihrer Naturverhaftung im strengen Sinne, sondern ihr gelingt es, sich komplett durchzubilden. An der Stelle taucht die Physiognomie wieder auf, auch kritisch. Aber oder die Rede vom Kunstwerk, also dem Geist gelingt es, seine zurückgezogene Wesensart aufzugeben und sich komplett zu entäußern. Und in diesem Vorgang der Entäußerung transformiert sich gewissermaßen die natürliche Gegenseite. Die Vergeistigung führt letztlich eben dazu, dass der Geist zum Bewusstsein erwacht. Und Bewusstsein ist eben der Grundbegriff der Phänomenologie und löst den Begriff der Seele ab. Also Seele war der Begriff der Anthropologie, Bewusstsein ist der Begriff der Phänomenologie und damit verbindet sich eben das Erwachen zum Ich gewissermaßen. Ja, also die Anthropologie gehört einer schlafenden Vernunft, könnte man sagen, weil sie noch nicht zum Ich erwacht ist in dem genauen Sinne einer Phänomenologie. So, ich werde noch ganz kurz etwas zu den Rassen Ihnen vorlesen und dann etwas zum Schluss. Nur damit Sie auch jetzt noch mal einmal zumindest ein Detail haben und sehen, wie Hegel konkret hier arbeitet. Der Naturgeist verwirklicht sich in einem weiteren Schritt, indem er in verschiedenen Rassen Gestalt annimmt. Die Rassenverschiedenheiten drücken die geografischen Unterschiede der Erde aus, in die sich die allgemeine Seele besondert. An diesem Punkt verweist Hegel auf die Biologie des Treviranus, der im zweiten Band seines sechsbändigen Werks, eins überhaupt der ersten Texte, die den Begriff Biologie führen, die äußeren Lebensbedingungen diskutiert, zum Beispiel die Bedeutung der Wärme für Bildung und Wachstum der Organismen in den verschiedenen Weltteilen, die mit der Entfernung von den Polen in einem geraden Abhängigkeitsverhältnis steht. Es ist kein Wunder, sagt Treviranus, dass die großen Nilpferde und Elefanten in der Hitze Afrikas zu Hause sind. Hegel überträgt hinsichtlich der Menschenrassen die biologische, in Anführungszeichen, deutlich aus dem Kontext der künstlichen Systeme der klassischen Naturgeschichte herausgestellte Rede von den Lebensbedingungen von Pflanzen und Tieren auf den Menschen. Also er ist sozusagen einer der ersten, das ist typisch für philosophische Anthropologien, den Menschen in diesen Zusammenhang mit Pflanzen und Tieren zu stellen. Und in dem Sinne auch eine biologische oder natürliche Verhaftung zu haben, naturphilosophische Verhaftung. Mit den geografischen Unterschieden der Kontinente hängen die Rassenverschiedenheiten des Menschengeschlechts in physischer und geistiger Beziehung zusammen. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, in physischer und geistiger Beziehung. Also aus der physischen Konkretion lässt sich eine geistige Konkretion ableiten. Aus einer geistigen Konkretion eine physische Konkretion. Zum Beispiel, wenn jemand kriminell ist, ist er auch krank. Wenn jemand krank ist, ist er kriminell. Hegel folgt in rassenphysiologischer Hinsicht Blumenbachs Erweiterung der linnäischen Konzeption, die neben die europäische, kaukasische, asiatische oder mongolische, afrikanische und amerikanische Rasse noch die malaiische stellt. Physiologisch unterscheidbar sind die Rassen, Zitat, vorzüglich in der Bildung des Schädels und des Gesichts, so Hegel, durch das mehr oder weniger markante Hervortreten der Backenknochen, sowie durch Wölbung und Breite der Stirn. Während der Gesichtswinkel bei den weißen Kaukasiern fast oder ganz ein rechter ist, die Backenknochen zurückgedrängt und die Stirn gewölbt, sind die schwarzen Neger durch hervorstehende Kiefer, schiefe Zähne und eine affenartig hervortretende untere Kinnlade charakterisiert. Den physischen, quasi naturgeschichtlichen Eigenschaften korrespondieren geistige, wenngleich erst in der kaukasischen Rasse der Geist zur absoluten Einheit mit sich selber kommt. Erst hier tritt der Geist in vollkommenen Gegensatz gegen die Natürlichkeit, gelangt zur Selbstbestimmung, zur Entwicklung seiner selbst und bringt dadurch die Weltgeschichte hervor. Daraus lässt sich bereits der unentwickelte Stand der nicht weißen Rassen ableiten. Während Hegel die malaiische und amerikanische Rasse nicht wirklich als fest unterschiedene und weiter bestehende Rassen anerkennt, sind die Neger als Kindernation zu fassen, die als Sklaven gehandelt werden, Zitat, ohne alle Reflexion darüber, ob dies recht ist oder nicht, Zitat Ende. Entsprechend ist ihre Religion in primitiver Weise fetischistisch, ihre politischen Verhältnisse despotisch und grausam. Weder zeigen sie einen, Zitat, inneren Trieb zur Kultur, noch kommen sie zum Gefühl der Persönlichkeit des Menschen. Das gilt im Prinzip auch für die asiatische Rasse, wenngleich in ihr der Geist zum Beispiel in der symbolischen Kunstform zu erwachen beginnt. Zitat, der Geist trennt sich hier einerseits von der Natur und fällt andererseits doch wieder in die Natürlichkeit zurück. In dieser Identität des Geistes mit der Natur ist die wahre Freiheit nicht möglich. Zitat Ende. Ja, ich denke, die Zeit ist abgelaufen. Das muss jetzt vielleicht so fragmentarisch bleiben. Kurzes Beispiel, wie diese Rassenlehre hier in der Anthropologie vorgestellt wird und in welcher Weise eben nicht nur die physiologischen Anthropologien hier wiederkehren, also wir hatten das mit dem Gesichtswinkel, das wurde eben auch gegen Ende des 18. Jahrhunderts entwickelt, oder auch die Bestimmung der Rassen, was von Blumenbach, Linné und so weiter herkommt, sondern dann eben auch schon versetzt wird mit solchen geistigen, kulturellen, kulturphilosophischen oder kulturanthropologischen Bestimmungen, die dann etwa den Aberglauben mit einer unentwickelten Physiologie in Zusammenhang bringt und so weiter. Also das sind sicherlich problematische Punkte bei ihm. Andererseits möchte ich zum Schluss einfach noch darauf hinweisen, dass die Ambivalenz, von der ich gesprochen hatte, eine ganz zentrale ist bei Hegel, weil er eben zum einen mit der Aufstellung der Anthropologie als philosophische Wissenschaft zwar die Anthropologie sozusagen konsolidiert als Lehrgebiet in der Philosophie, andererseits aber, weil er sie in dieses systematische Feld hineinstellt, gelingt es ihm, eine immanente Kritik an diesen Bestimmungen zu üben. Also in der Anthropologie sieht man das zum Beispiel am Schluss mit der wirklichen Seele und der Gewohnheit, wo letztlich die habituellen Bestimmungen die sind, die die natürlichen Bestimmungen transformieren. Also Hegel kann auch immer sagen, deswegen würde ich sagen, es ist zweideutig und dogmatisch ist es, wer das sozusagen leugnet, diese Zweideutigkeit. Hegel kann immer sagen, diese natürlichen Qualitäten, das sind unter bestimmte Formen, etwas über den Menschen auszusagen. Wir müssen sozusagen weiter, wir müssen zu den habituellen Bestimmungen, wir müssen in die Bereiche des objektiven Geistes kommen und verlassen ja damit diese anthropologische Vorstellungswelt. Ja, also Anthropologie ist bei Hegel immer auch Anthropologiekritik. Vielen Dank.